Da stellt sich immer die Frage, wie fängt man sowas an? Ja, wie leitet man die nächste Folge ein?
Also, gar nicht.
Gar nicht. Also,
loslegen.
Wir fangen einfach
jetzt
an.
Jetzt geht's los.
Die nächste Etappe wartet auf uns und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Ganz kleines bisschen.
Ein ganz kleines bisschen.
Du.
So. Wollen wir jetzt endlich anfangen?
Nee, wir warten noch 5 Minuten.
Wir warten noch ein bisschen. Okay.
So, wir haben ja letztes Mal damit aufgehört, letztes Jahr, also lange ist noch nicht her, aber dass wir in Valencia waren. Und Valencia ist so eine schöne Stadt, dass man da eigentlich noch viel mehr Zeit investieren müsste.
Man weiß gar nicht, wo man aufhören soll zu erzählen. Es ist so schön.
Haben wir eigentlich erzählt, weshalb wir zurückkommen wollten?
Haben wir das erzählt? Also ja, kurzer Spoiler. Wir kommen zurück nach Valencia. Und warum?
Wegen
Las Fallas. Aber das später. Können wir jetzt noch nicht erklären. Das müssen wir uns ein bisschen aufheben.
Aber wir waren vorher in Valencia auch in einem Museum, was wir jedem empfehlen können. Das Museo Fallero.
Genau. Da klingt das schon so ein bisschen Las Fallas, Fallero.
Da ja, es gehört zusammen. Da wird ein bisschen die Geschichte und die letzten Jahre gezeigt. Plakate, Ausstellungsstücke von diesen verrückten Figuren.
Genau, es geht um Figuren. Ninots. Ja, das sind nämlich die begnadigt wurden.
Nein.
Zum Teil. Warum begnadigt? Aber das erzählen wir euch später. Wir wollen gerne noch ein bisschen was nachtragen, was wir in unserer Euphorie in der letzten Folge ein wenig haben hinten runterfallen lassen.
Oder nicht wussten. Wie zum Beispiel den Reiseführer, den ich beim letzten Mal erwähnt hatte. Es war, glaube ich, sogar in der Sonderfolge und das wollte ich gerne noch nachtragen.
Oh, jetzt kommt's.
Es war der grüne Reiseführer. Der Verlag heißt Dumont. Ist also ganz einfach, ist, glaube ich, ein recht kommerzieller, aber fand ich eigentlich ganz angenehm, deswegen habe ich mir den ausgesucht. Wie gesagt, es ist ein grüner Einband vom Verlag Dumont über die Andalusien. Genau, das war's.
Ja, und bevor wir jetzt losfahren nach Almeria, wollte ich gerne noch eine kleine Randgeschichte noch erzählen, wie das ja immer so ist. Man ist unterwegs auf Campingplätzen, man trifft viele Leute, man lernt Leute kennen. In der Nähe von Barcelona hatten wir ja den Paco?
Nee,
wie hieß er? Jetzt habe ich schon wieder, wir müssen nochmal die erste Folge anhören.
Wissen wir, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß.
Pablo? Paco? Nee. Oh Mann.
Ist auch jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich genau. Glaube, jeder weiß, von wem wir sprechen.
Und in Valencia haben wir noch jemand anderen getroffen. Das war auch ganz witzig, weil wir waren beide zur gleichen Zeit an der Rezeption. Ich habe mich mit der Rezeptionistin auf Spanisch unterhalten. Und der werte Herr hat das auf Englisch gemacht. Und irgendwie kamen wir beide ins Gespräch auf Englisch. Und als wir dann beide rausgingen, stieg er in sein Auto mit deutschem Kennzeichen. Und ich guckte ihn an und sagte dann so, wir sprechen doch beide Deutsch, oder? Er guckt mich an. Ja, das können wir auch machen, sehr gut. Also es ist auf jeden Fall eine witzige Situation gewesen. Und der Bernd hat von holländischen Freunden erzählt, die quasi ein Häuschen hatten, ein Stückchen weiter. Und da gab es ja diesen bösen Sturm Mitte Januar, der den ganzen Strand weggepustet hat. Und bei denen war das auch ganz witzig, weil, also witzig in dem Sinne, der Strand war dann weg. Der war dann quasi direkt in zwei Meter Höhe vor der Haustür. Der türmte sich dann nur.
Das die hat kamen uns, nicht mehr raus aus ihrem Haus.
Nee, die kamen nicht rein. Die wollten eigentlich
rein,
wieder rein.
Raus.
Ja, und der Bernd hat uns ein paar Anekdoten erzählt, so aus seinem Leben. Der ist auch so ein, so ein Rentner, der gerne die graue Jahreszeit zur schönen Jahreszeit macht, sich aus Deutschland im Oktober verflüchtigt und bis März, Februar, März in Spanien bleibt und das Ganze genießt. Ja, und er hat uns ein paar ganz leckere, frische Orangen geschenkt.
Die hingen dort überall. Also jeder mit seinem Wohnwagen hatte dort irgendwie ein Netz mit Orangen. Also da.
Das war krass, ja. Das
da
war sehr schön.
Da kam, glaube ich, einer, der alle versorgt hat oder so.
Genau. Aber.
Die waren sehr lecker.
Genau. Darüber hinaus hat der Bernd, so heißt er, falls er diesen Podcast findet und uns hört, vielleicht kann er sich erinnern. Danke, lieber Bernd, du hast uns mit Strom gerettet. Denn auf einigen Campingplätzen in dieser Welt braucht man einen CEE-Stecker, einen Adapter für seine Steckdosen, für seine Euro-Stecker. Und wir sind natürlich losgefahren, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, dass das so sein könnte.
Wir waren froh, dass wir eine Kabeltrommel dabei hatten.
Richtig. Und
aber auch 15 Meter sind manchmal zu wenig.
Ja, ja.
Kommt auf dem nächsten Campingplatz.
Ja, und der Bernd hat uns tatsächlich einen Adapter geliehen. Und damit hatten wir dann auch in unserem Auto Strom. Also an dieser Stelle nochmal einen großen Dank an den Bären. Falls ihr mal wissen wollt, so ein CE-Adapter kostet so zwischen 10 und 12 Euro im Baumarkt. Eigentlich eine gängige Sache, die man dabei haben sollte, wenn man irgendwie campen fährt oder unterwegs
wenn
ist.
Wenn man sich richtig professionell ausstatten möchte, ja, dann gibt es für diese Steckerverbindung auch noch solche Schutzhüllen.
Ja, so, genau, so eine Schutzkappen.
Kassetten oder so, die man quasi um die Stecker drumherum macht, damit eben, wenn es doch mal regnet, der Stecker an sich, die Steckverbindung, nicht nass wird.
Genau. Ja, das als kurzer Nachtrag. Valencia werden wir nun verlassen. Wir haben uns im Vorfeld gedacht, okay, wir wollen ja nicht ganz so weit fahren, nicht ganz so lange fahren. Und Google sagte, in 464 Kilometern liegt die schöne andalusische Stadt Almeria. Dauert circa 4,5 Stunden. Ja, haben wir gedacht.
Da fahren wir hin.
Da fahren wir hin. Da gibt es einen Campingplatz. Da wollen wir hin. Das hatte gute Aussicht auf Erfolg, das Ganze, weil die Bewertungen waren gut.
Der war offen.
Und der war offen. Und ja, dann sind wir einfach hingefahren. Ich glaube, wir waren ganz pünktlich nachmittags da.
Es haben war auf jeden Fall noch hell.
Haben noch einen Sonnenuntergang gesehen, genau. Und ja, das Interessante war, wir sind auf diesem Campingplatz angekommen.
Wo war der jetzt
und,
genau?
Und der war in Roquetas de Mar.
Nein.
El Parador?
Sí.
Achso, er heißt Camping Roquetas. So, ist quasi eine halbe Stunde von Almeria weg.
Hier, lies mal vor.
Da. El Parador de las Hortichuelas.
Ja.
So heißt der Ort.
In dessen Nähe
liegt Roquetas de Mar.
In dessen liegt der Campingplatz.
Ja, der auch. Genau, und wir kommen an. Ich gehe zur Rezeption und sage Hallo.
En Español.
Auf Español, genau. Und interessant, der nette Herr, ganz offensichtlicher Spanier, hat sich ganz doll gefreut und hat auf Deutsch geantwortet. Also ich war kurz davor, laut loszulachen. Dann haben wir halt gefragt, ob wir hier ein paar Tage bleiben können. Und er sagte, ist aber ganz schlecht. Ja, okay, ganz schlecht ist für mich immer dann schon so ein Signal, so bung, 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 Alarm.
Alarm.
Es könnte jetzt Ärger geben. Jetzt müssen wir doch draußen auf der Straße übernachten. Aber
mussten
nein,
wir
hatten zwei Stellplätze zur Auswahl. Der eine, der wurde es dann, der war quasi direkt neben, also schräg gegenüber von den Toiletten.
Ja.
Das war uns eigentlich immer ganz wichtig, dass der Moritz nicht so weit laufen muss nachts, wenn er mal muss.
Ja. Und da war so ein ganz kleiner Spielplatz und ein Kiosk
auch noch daneben. Genau, da gab es Eis. Lecker Eis.
Ja, aber wie gesagt, es war einer der zwei letzten Stellplätze irgendwie.
Und das ist krass, weil dieser Campingplatz war ziemlich groß.
Und brechend voll.
Aber wirklich richtig brechend voll.
Und
mit
Deutschen
Urlaubern, älteren Jahrgangs,
Franzosen, Großbritannier, Briten,
Großbriten.
Großbriten.
Die großen Briten.
Ja,
ja, also es war auf jeden Fall also so ein naja, ich sag mal, wenig charmant, also eher praktischer Campingplatz. Ja, war für das Nötigste, war eigentlich alles vorhanden.
Ja.
Ja, und dann sind wir quasi dort angekommen und haben erstmal alles
ausgepackt.
Ausgepackt, aufgebaut.
Und haben feststellen müssen, dass unser Kabel, der Kabeltrommel, zu kurz war, um an den Stecker.
Also 15 Meter, 15 Meter, ja, ich sag's nochmal, 15 Meter können durchaus recht kurz sein, ja. Zu kurz.
Wir hatten das Glück eines sehr netten Nachbarn, auch ein Deutscher.
Auch ein Deutscher, ja.
Der uns dann für eine Nacht an seine Steckdose...
An sein Wohnmobil.
An sein Wohnmobil, wie Moritz vor 3 Jahren gesagt hätte. Ja. Genau, da durften wir uns unseren Stecker anschließen, weil der nämlich am nächsten Tag umziehen wollte. Also der wollte auf einen anderen Stellplatz, weil ihm zu wenig Sonne auf diesem Platz war.
Es war halt direkt hinter dem Haus von dem Kiosk.
Ja.
Ja, genau. Aber das war dann auch so, dass der dann am nächsten Tag weggefahren ist und wir uns gedacht haben, Mensch, ist der Weg zur Steckdose immer noch zu lang und wir ziehen um auf seinen Platz. Und das war problemlos möglich und dann sind wir quasi umgezogen und es dauerte auch nicht lange. Ich glaube, eine Stunde, zwei Stunden später kam dann...
Wir hatten unsere Wäscheleine sogar noch auf dem alten Platz.
Ja, da, genau. Und da dann kam die Belgier. Dann kam ein belgisches Pärchen, auch... Rentner, also wenn ihr im Winter oder in der Nebensaison mal durch Spanien fahrt, wundert euch nicht, es sind sehr viele Rentner unterwegs, also im schönen Süden, wo das Wetter toll ist und das Klima angenehm ist, da fahren dann die, also nicht nur die deutschen Rentner, dann runter und genießen Herbst, Winter, ja. Ja, und dann haben wir uns einen Plan gemacht. Wie kommen wir wohin? Was wollen wir uns angucken? Almería war nicht weit weg. Haben wir überlegt, ob wir mit dem Auto fahren. Aber wie das immer so ist in den Großstädten, Parkplatz und sowas ist ja immer schwierig. Und deswegen hatten wir die Info von der Rezeption, dass man ein Stückchen weiter laufen müsste, um einen Bus zu nehmen, mit dem man nach Almería reinfahren kann.
Was wir jetzt noch gar nicht erzählt haben, ist auf der Strecke zwischen Valencia und Almería ist die Natur ganz besonders.
Die Natur pur. Und zwar...
in Gewächshäusern.
Plastik!
Genau, also das ist ganz besonders für diese Region, dass man im Prinzip kaum Natur sieht, sondern es ist alles, wirklich alles zugepflastert mit Gestängen, die mit Plastikfolie überzogen sind. In der Sonne sieht es ganz hübsch aus, weil es aussieht, als wäre es Wasser.
Es glitzert.
Aber es ist kein Wasser. Es sind nur die Plastikfolien.
Als Tipp, wenn ihr euch Obst und Gemüse kauft und da steht Herkunft Spanien, schaut mal, aus welcher Stadt, aus welcher Region das kommt. Valencia, Murcia, Almería. Das sind so die drei Standorte in Spanien, wo ihr Obst und Gemüse im Supermarkt herbekommt.
Ja, genau. Und so mussten wir auch, als wir zum Bus laufen wollten, um nach Almería zu fahren, durch einige Gewächshäuser. Und da hat man so ein bisschen so einen Eindruck bekommen von dieser ganzen Industrie eigentlich. Ja, also das... es ist, wie gesagt, alles zugepflastert und das bisschen Raum zwischen den Gewächshäusern ist... ist sehr dürftig, sehr dünn und unheimlich einfach bebaut, sozusagen. Da sind, man sieht dann ganz oft auch solche Becken, wo das Wasser gesammelt wird, weil Wasser ist natürlich ein unheimlich großer und wichtiger Faktor in der Landwirtschaft und in warmen Gebieten teilweise auch natürlich rar. Und da muss alles gesammelt werden, was es so gibt. So, am Ende sind wir durch die ganzen Gewächshäuser durchgekommen und haben eine Bushaltestelle...
sind direkt durchgefahren.
...eine Bushaltestelle gefunden, die keinen Namen hatte.
Ja, das war höchst anspruchsvoll.
Und Abfahrtszeiten gibt es natürlich auch, aber das ist so eine Orientierung.
Ist immer ganz wichtig, ja, wenn ihr mit dem Bus, mit dem öffentlichen Bus fahren wollt, habt Geduld. habt Geduld, vielleicht habt ihr was zum Knabbern mit.
Und da hilft es halt wirklich, dann am Ende einfach zu fragen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass der Bus an dir vorbeifährt, wenn du nicht winkst. Also selbst wenn du an der Bushaltestelle stehst, heißt es nicht, dass der Bus für dich anhält. Manchmal muss man den Arm raushalten und sagen, ich möchte mitfahren.
Sonst auf Spanisch. Die nicht an. Genau, wir haben uns einen Plan gemacht. Wir sind mit dem Bus dann quasi gefahren. Interessanterweise haben wir pro Person nur 1,70 Euro bezahlt. Das war der absolute Schnapper. Die Busfahrt dauerte insgesamt, ich glaube, knapp 40 Minuten. Und was das Ganze noch abenteuerlicher gestaltet, war die Tatsache, dass keine Bushaltestellen angesagt wurden. Das heißt, wir haben uns tatsächlich nur rein optisch, kartografisch orientiert und haben versucht, den richtigen Absprungpunkt zu finden.
Und das war auf der Hintour jetzt nicht so schwer, weil wir ja nach Almeria wollten und das, glaube ich, sogar die Endstation war.
Nein, wir sind am Hafen einfach ausgestiegen und von da aus war das quasi zum Casco Antiguo, also zur Altstadt, gar nicht so weit. Und wir hatten uns ja quasi das Ziel Alcazaba ausgesucht oder geplant. Und Alcazaba, vielleicht für die, die das noch nicht so wissen, die das nicht so kennen, das ist eine alte Burgfestung aus der maurischen Besatzungszeit.
Also mit der Funktion einfach als Schutzort und auch als, wie so eine Burg halt.
Eine Burg, genau.
Ja, aber da sind halt viele auch geflüchtet, sag ich mal, und haben in den Alcazabas überlebt.
Ja, genau.
Gewartet, also, wenn sie belagert wurden.
Die maurische Herrschaftszeit war vom 8. Jahrhundert bis ins 15. Jahrhundert, ja, und endete dann mit der Reconquista. Das heißt, die Spanier haben sich von den Herrschern befreit, haben ihr Land zurückerobert. Genau. Ja, und diese Alcazaba ist laut Franzis
Reiseführer,
klugem Reiseführer,
größer als die
Alcazaba
der Alhambra in Granada. Also man darf das nicht verwechseln, die Alhambra ist ja quasi dieser ganze Gebäudekomplex mit dieser Burganlage, mit den Palästen und allem drum und dran. Und diese Alcazaba, diese Burg an sich, die gibt es in vielen Städten. Und die in Almeria ist halt größer als die in Granada. Aber lange nicht so gut erhalten. Das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen.
Ja, ist eine große Baustelle zwischendrin.
Aber öffentlich und auch kostenlos zugänglich.
Das stimmt. Wir wurden sogar noch zurückgepfiffen. Da war nämlich ein Eingang und da saß eine Frau hinter einem Schalter und ich sagte freundlich guten Tag und wir gingen vorbei und sie, nein, halt, stopp. Und ich dachte so, oh verdammt, der Reiseführer hatte doch nicht recht, wir müssen jetzt doch Eintritt bezahlen.
Was in dem Fall auch nicht so schlimm gewesen wäre.
Genau, aber die Tante hat uns einfach nur ein paar Prospekte mitgegeben.
Genau.
Total nett, wie sie sind, ja. Die Spanier.
Ja.
Ja, und dann haben wir uns das ganze Ding da angeschaut und es war sehr beeindruckend.
Die haben das so ein bisschen umfunktioniert, also es ist irgendwie so zweigeteilt gewesen. Der untere Teil, den haben sie so neu aufgebaut und zu einem schönen großen Garten mit so Wasserspielen gemacht. Und man hatte da auch eine wunderschöne Aussicht auf diese Altstadt sozusagen.
Die ja, nicht nur auf die Altstadt. Du hast du kannst quasi aufs Meer drauf gucken. Du hast den Hafen gesehen.
Aber man konnte die Altstadt sehr, sehr gut von dem, was neu ist, quasi unterscheiden, weil die Altstadt unheimlich viele winzige Gassen hatte. Ganz kleine, süße Häuser, krumm und schief und weiß und.
Genau. Und der Neustadtbereich in Anführungsstrichen, die vielen Hochhäuser und ja, die Hotels an den Stränden und so weiter. Das ist schon. Ist schon beeindruckend gewesen. War auch sehr anspruchsvoll. Das Wetter war
warm.
Sehr gut. Es war warm. Wir waren natürlich geschützt durch Sonnenschutzfaktor.
Faktor 50.
Genau. Auf jeden Fall immer mit Bedenken. Egal, ob ihr in der Nebensaison runterfahrt oder in der Hauptsaison. Auf jeden Fall Sonnencreme mitnehmen.
Die ist dort nämlich auch nicht billig.
Ja, das stimmt. Genau. Und wenn man das zu Hause hat, dann kann man das natürlich direkt mitnehmen. Ja, von der Alcazaba haben wir uns dann gedacht, machen wir den Schwenk zum Mercado Central. Das ist so ein, ja, so ein Wochenmarkt, kann man überdacht. Sagen. In einer großen Einkaufshalle. Genau, überdacht. Und ja, als wir los sind, wir sind erstmal natürlich immer der Nase nach, ungefähr so in Orientierung, Himmelsrichtung. Wir müssen in die Straße, also da lang. Und da hat man noch eine kurze witzige Situation. Da kam auf einmal hinter einem Bauzaun ein junger Mann hervor, der einen Rucksack und eine Isomatte trug. Und der hat mitbekommen, dass wir Deutsch sprechen und hat uns gleich angesprochen. Und ja, es ist immer schwierig, mit den Leuten so Kontakt aufzunehmen, wenn sie so etwas skurril äußerlich erscheinen. Aber eigentlich war er ein ganz netter Dude. Und
der ist halt irgendwie von Deutschland bis nach Spanien gelaufen.
Ja, und da habe ich nur gesagt, aber nicht in den Schuhen. Nee, das ist mein fünftes Paar, sagt er.
Und vermutlich hat er dann auch wirklich sehr einfach, also wahrscheinlich hat er einfach probiert, ohne Geld einmal durch Europa zu laufen.
Der hat sich da quasi an einem Brunnen, da war quasi so ein
das war ein Waschbecken irgendwo.
Das war kein Waschbecken, da waren so eine, also in Spanien sieht man das relativ oft, dass da irgendwie so offene Leitungen irgendwo, also dass halt Rohrleitungen sind und dann ist da halt so ein Hahn da dran und dann kommt da irgendwo Wasser raus und das hat er halt einfach genutzt und hat sich da kurz gewaschen und ist weitergelaufen.
Genau. Wahrscheinlich hat er da unter freiem Himmel so ein bisschen in so einer Ruine oder was auch immer geschlafen, genau. Ein bisschen geschützt ist. Sehr abenteuerlich.
Auf jeden Fall. Also sehr beeindruckend auch, dass es Leute gibt, die sich da vielleicht auch ein Stück weit ihren Traum damit von der kleinen Weltreise erfüllen. Also auf jeden Fall. Sehr geil. Ja, und dann sind wir irgendwann auf dem an diesem Marktplatz angekommen. Und auch hier lernten wir wieder einmal.
Unser Tagesablauf
ist nicht der spanische Tagesablauf.
Nein. Naja, gut, das mit dem Markt ist eigentlich überall so, dass so ein Wochenmarkt halt früh anfängt und dann bis Mittag geht etwa.
Genau.
Also die haben einfach schon alle eingepackt, als wir dort angekommen sind. Und da wird halt alles verkauft. Ja, da wird Fleisch verkauft, Käse, Gemüse und eben auch Fisch. Und deswegen ist da tatsächlich der frühe Vogel fängt den Wurm angesagt.
Genau, aber seid nicht der Wurm.
Genau.
Ja, und dann sind wir noch einkaufen gegangen in diesem kleinen Dia, in diesem kleinen Supermarkt unten drin, ne?
Ja, also wir haben uns Gemüse auf dem Markt gekauft und dann sind wir dann doch nochmal unten und haben Cornflakes gekauft und mussten wieder feststellen, dass auch die Spanier, was ihren Plastiktütenkonsum angeht, noch absolut nicht auf den Trichter gekommen sind, dass Plastik scheiße ist. Ich habe das böse S-Wort gesagt.
Also, bei den Spaniern ist das natürlich so, du kriegst zu jedem Einkauf, wirst du gefragt, Bolsa, also Beutel, möchtest du so eine Plastiktüte haben? Und dann bleibt es natürlich dir überlassen, ob du sagst nee oder ja. Manchmal ist natürlich so ein Beutel ganz, ganz gut, wenn man jetzt tatsächlich nur einen spontanen Einkauf gemacht hat und gar nichts dabei hatte.
Wir sind natürlich aber immer vorbereitet.
Mit Rucksack oder Rucksäcken. Und von daher haben wir dann immer gesagt, nein, sin bolsa, also ohne Beutel. Das war für manch eine Kassiererin oder Kassierer recht ungläubig, ihren Blicken zufolge. Aber
ja, es gibt, also wir haben dann tatsächlich direkt vor uns einen beobachtet, der hat wirklich nicht viel eingekauft. Oh ja. Aber er ist am Ende mit 4 Plastikbeuteln weggegangen.
Ja, wenn man halt immer nur 2 Sachen reinmacht in einen Beutel. Aber so ist das halt.
Ja.
Ja, und wie gesagt, der Mercado Central, der hatte dann schon Feierabend.
Aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man jetzt frische Ware, glaube ich, haben möchte, gerade was so Fisch angeht.
Man zahlt ein bisschen mehr, muss man auch bedenken. Also so Mercado Central ist, die müssen natürlich auch die Standmieten und sowas alles bezahlen. Ja, aber es ist schon beeindruckend, was man da alles kriegen kann. Sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ja, ja, und die Uhrzeit, die war gut, also für uns zumindest, um sich mal noch in ein kleines Museum zu setzen. Da sind wir dann hinspaziert.
In das Museum, in das Gitarrenmuseum.
Genau, so. El Museo de la Guitarra. Ja, dann stehen wir da und ich sehe schon von Weitem, die Tür ist zu. Und sage zu Franzi, pass auf, die Tür ist zu. Und Franzi sagt natürlich in ihrem jugendlichen Leichtsinn, ja, probier doch mal, ob die Tür aufgeht. Ich so, na klar, ich ziehe an der Tür.
Piep, 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 piep.
Die Tür war natürlich verschlossen, aber der Alarm ging los. Und wir guckten uns so um und dachten,
oh nein.
Geräusche. Okay, nehmt die Füße in die Hand. Wir machen uns vom Acker.
Es war Siesta.
Bis 17 Uhr.
Von 14 bis 17 Uhr.
Also krass, auf jeden Fall. Da haben wir dann auch ein bisschen Siesta gemacht. Das war, glaube ich, 16 Uhr.
Ja.
Also irgendwie um 4 rum. Und wir haben dann quasi in so einem kleinen Hinterhof.
Nee, im Park. Achso, da habe ich Mathilda erstmal nur gestillt. Und dann sind wir aber nochmal runter in den Park, weil wir ja im Endeffekt eine Stunde warten mussten.
Richtig, da hat Moritz dann die ganzen Spielplätze begutachten können und ist geflitzt und hat sich ausgepowert. Also dachten wir zumindest. Ja, bis wir dann gesagt haben, okay, gut, jetzt probieren wir es nochmal. Wir sind nochmal hin und es war schon 5:05. Und die Tür war immer noch zu.
Nein.
Aber dann kam sie, die, wie nennt man die Frauen? Nein, wie nennt man die Leute, die in einem Museum arbeiten? Es war halt nur diese eine Frau, die in diesem Museum gearbeitet hat. Und die kam 5 Minuten zu spät. Sie hat sich auch nochmal 1000-mal entschuldigt. Sie hat keinen Parkplatz gefunden.
Das Museum war ja halt auch wirklich direkt in der Innenstadt, in diesem Altstadtzentrum. Ja. Und da sind die Straßen super eng.
Also die Straßen sind gefühlt 1,80 breit.
Parkplätze sind,
noch schmaler. Also witzigerweise war in einer Straße, da sind wir auch durchgegangen, standen Autos rechts an der Hauswand. Und wir sind dann da lang und also gefühlt wäre ich da mit dem Auto nicht lang gekommen.
Ja, mit Bus sowieso nicht.
Genau, ja. Ja, aber zurück zum Gitarrenmuseum. Da sind wir dann reingekommen. Wir hatten auch noch das Glück, also vielleicht hat sie es auch ein bisschen so gemacht, weil sie zu spät gekommen ist. Moritz musste nichts bezahlen. Und wir haben, was haben wir bezahlt? 3 €. Also ist halt wirklich für einen schmalen Taler ein ganz interessantes Museum. Geht um die Geschichte der spanischen Gitarre. Ja. Und da war...
Also die Gitarre an sich ist ja schon sehr alt.
Genau.
Die kommt, glaube ich, sogar direkt auch aus dem Maurischen.
Aus dem Arabischen, genau. Ja.
Genau, und der Antonio Torres...
Genau, der war das. Der hat sich gedacht...
Die klingt doof. Ich mach die anders.
Bauen wir die mal um. Machen wir die mal für die Spanier etwas interessanter.
Nein, die klang natürlich nicht doof. Also die klang schon vorher gut, aber der hat die halt noch optimiert und hat den Korpus und die Bauweise, also er war selber Gitarrenbauer und hat die Art und Weise, die Gitarre zu bauen, so optimiert.
Revolutioniert.
Dass sie so wunderschön klingt, wie sie heute klingen kann.
Genau, und wenn ihr euch mal so ein Flamenco-Stück anschaut, dann hört ihr die typisch spanische Gitarre und auch diese kulturell prägende Melodie und des Spielens und das alles ist halt quasi auch
Kulturgut von Andalusia.
Genau, ja, auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und auch die Franzi hat dort die Möglichkeit gehabt, mal wieder die Klampfe zwischen die Krallen zu kriegen. Und als wir das gesehen haben, haben wir gesagt, alles klar.
The stage is yours. Ich habe mir das ja gewünscht, deswegen sind wir ja genau in dieses Museum gegangen. Weil ich mir das mal angucken wollte, wie das denn so ist. Und ja, ich habe auch gespielt. Und ich habe auch ein kleines bisschen gehofft, dass der Moritz vielleicht Interesse daran bekommt und irgendwann auch sagt, er hat auch irgendwie Lust, sowas zu machen. Aber dazu müsste ich viel mehr spielen.
Viel mehr Input. Aber der Moritz hat die E-Gitarre umgehabt und sah aus wie ein Rockstar.
Ja, genau.
Und genau. Er fand das ganz
spannend. Also es ist auf jeden Fall ein cooles Museum. Es gibt auch ein Quiz und so. Also man kann schon so 1-2 Stündchen ganz gemütlich dort auf jeden Fall verbringen. Wenn
ja, bei dem Quiz...
Da muss man immer wieder von vorne anfangen, wenn man eine Frage falsch beantwortet hat.
Das kann mitunter dauern und frustrierend sein. Aber wenn man ein bisschen aufpasst im Museum, dann kriegt man das ganz gut hin. Achso, das Museum ist größtenteils auf Spanisch mit
Englisch.
Teilweise mit englischen Übersetzungen.
Nee, nicht nur teilweise. Ich glaube, auf jeder Tafel gab es auch die englische Übersetzung.
Ja, sorry.
Aber die Videos und alles war natürlich alles auf Spanisch. Ist natürlich klar, ja. Ich meine,
wir sind ja in Spanien. Das ist ja die spanische Gitarre, um die es geht.
Ja.
Ja, und dann war das eigentlich auch, dann war der Tag quasi fast schon gelaufen. Wir sind dann wieder zum Bus gelaufen, zur Haltestelle.
Und jetzt kam das Problem.
Nee, warte. Da war erstmal noch eine ganz witzige Situation. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo er herkam. Wir haben uns natürlich in der Familie und hält man sich natürlich in seiner Muttersprache. Und dann wurden wir von einem Mann angesprochen.
Ah ja, doch, genau, als wir auf dem Weg zur Bushaltestelle waren.
Genau, ja. Und der meinte, hey, ihr kommt aus Deutschland und ja, cool. Und wo kommst du denn her? Ja, ich bin hier aus Spanien und, ich bin hier in Spanien und er hat es, glaube ich, irgendwie... Frankfurt hat er gesagt, er war mal in Frankfurt, hat dann gearbeitet und dann war das aber irgendwie so, dass...
Er kam sofort auf das Flüchtlingsthema zu sprechen, dass man als Deutscher ja gerade irgendwie so ein bisschen zwiespältig angeguckt wird, weil wir Deutschen so böse sind und die ganzen Flüchtlinge aus dem Land rausprügeln wollen.
Und das war ganz interessant.
Was natürlich nicht stimmt.
Und er hat sich aber trotzdem total freundlich uns gegenüber dann auch geäußert und findet das total toll, dass wir hier als Familie in Spanien sind und so. Und er hätte sich auch noch übelst gerne mit uns unterhalten, aber leider kam dann auch schon sein Bus. Und ja, unser kam, glaube ich, eine Viertelstunde danach.
Ja, wir mussten ein bisschen warten. Also wie gesagt, wir waren ja dann wieder in diesem Park, in dem wir auch unsere Siesta teilweise verbracht haben.
Wir haben nicht im Park geschlafen,
nein,
keine Sorge.
Natürlich nicht, aber also, obwohl der Park direkt an dieser großen Straße war und das so ein bisschen laut manchmal war, war das ein echt schöner Park. Also da gab es unheimlich viele riesengroße Bäume,
ja,
viel Schatten und ja, die Spielplätze, die sind ja in Spanien sowieso, finde ich persönlich mega cool eigentlich.
Ja, super kreativ. Es gibt unglaublich viele Spielplätze und also zu den Bäumen muss man auch noch dazu sagen, das fand ich auch sehr schön. Du hattest an vielen Bäumen immer noch ein Schild. Was ist das für ein Baum? Wo kommt der her ursprünglicherweise? Also so ein bisschen wie so ein botanischer Garten
ja,
aufgebaut.
Ja, es war auch so ein Park, der von einem, ich weiß gar nicht, das steht in dem Buch drin, in dem Lonely Planet Buch, das glaube ich drin. dass dieser Park angelegt wurde und dass derjenige, der den angelegt hat, ich glaube, es war irgendwie so Nikola oder so,
wie ist der? Ich weiß es nicht.
Genau, der hat auf jeden Fall viele verschiedene Pflanzen gesammelt und die dort angepflanzt, um die halt der Welt zu zeigen.
Genau. Sozusagen. Ja, und dann?
Und dann haben wir noch, ja doch, weil da gibt es ja auch immer, neben den Spielplätzen gibt es auch oftmals diese lustigen Sportgeräte.
Oh ja.
Und da sind wir an einer Frau vorbei, der man angesehen hat, sie macht jetzt nicht tagtäglich Sport, aber diese Sportgeräte sind ja tatsächlich auch eher dazu da.
Mobilisierung.
Genau, einfach mal so sich ein bisschen zu bewegen. Jetzt nicht irgendwie.
Nicht schwitzen, sondern einfach nur die Gelenke ölen.
Genau, und die etwas ältere Frau saß mit ihrer Tochter oder auf jeden Fall mit einer jüngeren Frau dort und sie, die ältere Frau, wollte das mal ausprobieren. Und das war dieses, wo man den unteren Rücken anstrengen musste, um quasi diese Drehung zu machen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Nee, war das nicht das Schwingen?
Ja, doch. Nein, das brauchst du ja auch, genau, den unteren Rücken.
Du musstest quasi, genau, die Beine sollten nach rechts und links ausschwingen. Und das hat sie nicht hinbekommen.
Und dann kommt der Dirk und erklärt en español, sí, claro, wie man das macht.
Genau. Es war ein bisschen mehr mit Händen und Füßen, aber sie hat es auf jeden Fall dann verstanden und...
Du hast ein neues Wort gelernt.
Wir sind dann weitergelaufen und... Ja, ich habe ein neues Wort gelernt. Ja,
sie hat ja, glaube ich, gesagt, was das hier unten, dieser Bereich
ja,
heißt.
Ja, das habe ich gelernt, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben und ich habe es schon wieder vergessen.
Nein.
Dum, 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 dum. Ja, und wir sind dann weitergegangen und als wir uns dann nochmal zurückblickten, nachdem wir uns so ein bisschen darüber unterhalten hatten und das ausgewertet hatten, haben wir dann gesehen, dass sie das tatsächlich auch hinbekommen hat. Natürlich nicht in dem Rahmen, wie das jemand macht, der das
ein
ständig
sportlicher,
macht.
Ja, ist ja. Er, aber sie hat es gemacht und das finde ich
das
echt gut, dass da das zumindest das Angebot einfach gibt. Ich meine, wir haben uns ja auch unheimlich oft auf diese Geräte draufgesetzt und gespielt.
Ja, und jetzt aber...
wollten wir zurück.
Jetzt müssen wir wieder zurück. Und dieses Zurück...
War schwierig, ein bisschen.
Ja, eigentlich nicht.
Also ja, wir wussten halt nicht, welche Haltestelle, also
genau,
wie die Haltestelle heißt.
Wir haben gedacht, wir wollen wieder zurück zum Campingplatz. Und der ist, so waren wir zumindest der Meinung, der Überzeugung, Camping Roquetas heißt Roquetas de Mar. Ist ja quasi unmittelbar nebenan, das,
genau,
Dörfchen.
Dadurch, dass der Campingplatz aber eigentlich zwischen Roquetas de Mar und Agua Dulce,
genau,
lag,
ja,
in El Parador, haben wir ja am Anfang schon erwähnt, genau, haben wir am Ende mehr bezahlt,
als wir eigentlich hätten bezahlen müssen.
Weil wir eben laut Busfahrer wir hätten noch eine oder zwei Stationen sogar, glaube ich, weiterfahren,
ja,
können, aber wir wollten natürlich dort aussteigen, wo wir auch eingestiegen sind. Genau, also wie gesagt, da sollte man sich vielleicht irgendwie wenn man in der Lage ist, sich zu informieren, ich weiß auch nicht wie, weil da steht ja nirgendwo was.
Also das Problem ist, selbst an der Rezeption auf dem Campingplatz, der meinte, der hat mir nur auf der Karte gezeigt, hier, da ist eine Haltestelle, da könnt ihr hinlaufen, Abfahrtzeiten sind, ja, immer so, mal so und ja. Also darauf verlassen und vielleicht, ich weiß nicht, vorher irgendwie mal schauen, über Google. Da findet ihr auch immer die Haltestellen. Dass man da sich dann quasi so einen Spot, so einen Marker setzt auf der Karte und dann hat man das. Und ja, wir sind jedenfalls, es war ganz witzig, wir sind dann ausgestiegen und der Busfahrer, wir liefen dann noch am Bus vorbei, der Busfahrer machte vorne die Tür auf, man steigt natürlich immer hinten aus in Spanien, und der Busfahrer machte vorne die Tür auf und sagte dann nur so, aber das ist ja nicht die Haltestelle, die Sie mir gesagt haben. Also Sie haben jetzt zu viel bezahlt und Sie könnten doch eigentlich noch weiterfahren. Und ja, das haben wir jetzt auch gemerkt. Aber danke nochmal. Ist ja, halt so, also der Bus ist unser Pech.
Der Bus war auch super voll. Das ist ja auch wie so ein normaler Reisebus, weil der ja auch teilweise über die Autobahn fährt.
Ja.
Genau, und du sagst irgendwie bei einer, mit der du dich auch unterhalten hast, wie das ist, weil wir generell nicht so richtig wussten, wo wir jetzt aussteigen, wann wir den Knopf drücken müssen.
Die hatte mir das schon gesagt, dass wir wohl zu viel bezahlt haben. Dass wir wenn wir in El Parador aussteigen würden, dann hätten wir nur 2 Euro oder sowas bezahlt, oder halt diese 1,70. Und mir war das aber nicht so richtig klar, was sie mit El Parador meinte. Und dann sind wir halt ausgestiegen und dann guckte ich nochmal aufs Handy und hab dann gesehen, okay, wir sind jetzt in El Parador. Ja, das sind so Sachen, die schreibt das Leben. Das hat uns jetzt nicht wirklich wehgetan. Wir waren nur ein bisschen verwirrt, weil wir auf einmal pro Person knapp 3 Euro bezahlt haben statt 1,70. Aber das ist auch absolut in Ordnung. Wie gesagt, wir sind fast eine Dreiviertelstunde mit dem Bus gefahren. Und ja. Das war. Und
wir sind da angekommen, super. Wo wir ankommen wollten.
Ja. Genau, und dann haben wir uns abends, also für den Abend gedacht, jetzt nochmal was Warmes.
Und haben wieder unseren schönen Herz ausgepackt, mit dem wir ja schon so tolle Erfahrungen gemacht haben.
Also so wenig Erfahrung, aber toll. Toll, wirklich toll.
Ja, also es ist ein toller Herd. Wenn man weiß am Ende, wie man mit ihm umgeht, dann ist es ein toller Campingkocher.
Genau, also man muss das Ding halt immer aufbauen, weil wir keinen festen Standort im Bus dafür hatten. Und das heißt, man hat den Campingkocher, die Platte sozusagen, also es ist halt ein Doppelkochfeld. Und da muss man halt quasi den Schlauch anschließen und der Schlauch muss dann am anderen Ende an der Gasflasche angeschlossen werden. So, und in diesem Kasten, also wir haben es ja auch nur zu diesem Schrank mit erworben, und in diesem Kasten von diesem Campingkocher, da ist halt auch ein Schraubenschlüssel drin. Und ich dachte mir schon so am Anfang, als ich den am Anfang der Reise das erste Mal aufgebaut habe, habe ich diesen Schraubenschlüssel gar nicht gebraucht. Na, dann benutzen wir ihn jetzt mal. So, und dann ist es halt so, dass du die Anschlüsse beim Gas sozusagen, also die Schraubverschlüsse, die Gewinde sind andersrum.
Links.
Ja, das heißt, wenn ich dann auf der anderen Seite, also am anderen Ende, also da, wo ich quasi was anschraube und dann am anderen Ende, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie klar wird, da aber ein Rechtsgewinde ist und ich aber dann quasi auf links anschraube, dann schraube ich das am weiteren Ende
locker.
Und so passierte es dann.
Das ist auch schlecht.
Ja, weil dann undicht, dann tritt Gas aus und dann gefährlich, wenn Feuer. So.
Puff.
Das war der Spoiler.
Genau. Ja. Es hat kurz Puff gemacht, es hat Dirk, was ist los? Und er so, Gasflasche zu.
Also, es hat einmal kräftig gerumst mit einer kleineren Stichflamme. Ich habe meine Augenbrauen behalten, auch die Haare waren noch da. Ich hatte ausreichend Sicherheitsabstand und Franzi war mit der Kleinen im Bus.
Im Auto, also es ist...
Es war auch alles gut und ja, es war auf jeden Fall erstmal kurz Panik und mein Puls, der war locker bei 180, 185. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht machbar. Also so geht das nicht. So kann das nicht sein. Ja, und dann habe ich das halt gemerkt, dass ich da irgendwie zu weit gedreht habe und musste dann da, wo ich quasi den Schlauch anschließe, das Teil erstmal wieder festdrehen. Und dann ging das eigentlich auch alles.
Also wenn man so einen Gaskocher immer wieder aufbauen muss, ja, dann sollte man gucken, dass es für einen zumindest einen kleinen Moment um einen drumherum sehr leise ist, damit man dieses...
Also genau, da als Tipp, haltet einfach mal, wenn ihr quasi die Gasflasche aufdreht und sozusagen das Gas zum Campingkocher umleitet, haltet mal euer Ohr an die Gasflasche und dann hört ihr das quasi in der Gasflasche, wenn irgendwo was undicht ist oder wenn das Gas schon ausströmt. Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Ihr macht ja erstmal, ihr baut erstmal alles auf und lasst das Gas nicht ausströmen. Das ist ja quasi, der Herd ist ja quasi aus und dadurch dürfte eigentlich kein Gas austreten. Aber wenn ihr so ein leises an der Gasflasche schon hört, dann ist irgendwo was undicht und das sollte man
tunlichst vermeiden.
Tunlichst, was ist das für ein Wort? Vermeiden. Auf jeden Fall direkt schnell ändern.
Und es gab am Ende trotzdem Essen.
Es gab Nudeln mit Tomatensoße. Yam, yam.
Yummy, yum.
Ja, und dann war eigentlich auch schon Camping.
Nee, wir waren zwischendurch nochmal am Strand. Aber ich glaube, das war am ersten Abend, ne? Am ersten Tag.
Ja, stimmt, wir waren am ersten... Nee.
Also da gibt es so einen Strand, auf jeden Fall. Doch, ne, wir haben den ersten Tag zu Hause verbracht und sind, also im Bus.
Auf dem Campingplatz.
Auf dem Campingplatz. Und stimmt. Sind am zweiten erst nach Almeria rein.
Genau, wir waren insgesamt 3 Nächte dort.
Genau, und dieser Strand...
ist sehr schön.
Naja, also es ist halt, da sind viele Steine.
Da ist
und so.
Meer.
Also es ist, ja genau.
Wasser.
Es war schön, es war der erste
Sonne.
Richtige Strand, wo wir uns irgendwie auch mal richtig hingelegt haben. Und
direkt unter
einen einzelnen Baum
am Strand,
der da stand, der war schön.
Das wird auch das Titelfoto, Titelbild
ach
dieser,
ja, hast
dieser
du jetzt
Folge.
Festgelegt?
Habe ich jetzt festgelegt.
Wie schön. Genau, und naja, also das, ich hatte das ja vorhin schon mal kurz angesprochen mit diesen Plastiktüten. Das hat man dort auch gesehen. Also an dem Strand lag schon recht viel Müll rum, muss ich sagen. Wir haben dann so ein bisschen Müll gesammelt und den auf den Haufen gepackt. Und,
es gab leider keine Mülleimer.
Ja,
es gab weit und breit keine Mülleimer. Also ja. ich kann mich natürlich darüber beschweren oder echauffieren, dass da Müll rumliegt überall. Aber wenn ich halt keine Mülleimer finde oder keine erreichbar sind, dann ist es natürlich auch schwierig. Ja? Dann helfe ich dann natürlich auch wenig mit. Also der Weg vom Campingplatz zum Strand, der war halt auch teilweise durch viel Müll. Also
ist ja mal so, ich glaube, diese Stadt ist jetzt auch nicht so unbedingt der Touristenmagnet. Da ist halt dieser Campingplatz, wo unheimlich viele sind. Aber unser Nachbar, der mal hatte uns ja zum Beispiel auch gesagt, dass dieser Campingplatz in den Tagen davor sehr schnell sehr voll geworden ist, weil die Leute alle aufgrund dieses Sturms
geflüchtet sind,
einfach in eine weniger kritische Region, was halt da so vor Roquetas immer der Fall war.
Genau. Ja, aber nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall auch ein sehr angenehmer, sehr entspannter Aufenthalt. Die Kinder waren gut drauf.
Auch wenn es da kaum andere Kinder gab, eigentlich ja. Keine anderen Kinder.
Nee, es gab keine.
Aber Kinder. Wir hatten eigentlich immer viel, viel zu tun, sag ich jetzt mal.
Genau.
Dass es da nicht langweilig geworden ist. Und,
ja, und auf dem also auf dem Campingplatz selber war, glaube ich, auch nur noch dieser kleine Spielplatz, wo Moritz halt mal kurz
ja,
war.
So ganz
aber
kleine,
das war halt das wirklich war, auf Kieselstein.
Das war halt nicht ausgelegt für Kinder.
Es war ein kleiner Sportbereich. Die Leute haben, die älteren Herrschaften haben dort
Buhl gespielt.
Buhl gespielt oder Boccia?
Boccia, Buhl.
Ja, irgendwie so. Also die schmeißen also mit Kugeln.
Genau,
die schmeißen Kugeln und wer am dichtesten an der kleinsten Kugel dran ist, hat gewonnen. Ja, und da haben wir uns dann natürlich auch am letzten Abend nochmal einen kleinen Plan gemacht, wo es als nächstes hingeht. Das ist jetzt der Ausblick auf die nächste Folge. Wir haben uns entschieden für einen kleinen Campingplatz in Almuñécar. Und ja, die nächste Folge könnte vielleicht wieder etwas länger werden. Vielleicht machen wir 2 Folgen draus, mal schauen.
Das kann gespannt sein.
Genau. Und als wir dann den Campingplatz, Camping Roqueta, verlassen haben, wurden wir auch noch von einigen Papageien verabschiedet, die in den Palmen rumwirbelten. Das war uns vorher gar nicht bewusst gewesen, aber man findet in Spanien doch viele grüne Papageien so in den Palmen, in den Parks, am Strand, die da wohnen, die da leben. Das war auf jeden Fall für Moritz sehr spannend. Ja.
Das war's.
Punkt. Könnte man jetzt sagen. Also,
Punkt,
es,
Punkt,
bleibt, Punkt. Es bleibt spannend. Die nächste Folge soll gar nicht so lange auf sich warten.
Bis dahin.
Ciao.